Es ist schön, dass ihr alle da seid, dass wir diesen Gottesdienst so gemeinsam erleben können. Ich finde, das muss man gleich festhalten. Ich habe mal was mitgebracht hier. Das gibt so einen kleinen Countdown. Also bei drei müsst ihr alle schön lächeln, ja? Eins, zwei, drei. Kennt ihr das? Was macht man mit so einem Foto, wenn man das jetzt gerade in so einem schönen Moment geschossen hat? Ich muss mal die unter 30-Jährigen fragen. Was macht man mit so einem Foto jetzt? Hochladen, genau. Ja, bei Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Und das ist eine tolle Sache, ne? Also, ich habe das jetzt hier nicht, ich bin ja auch schon über 30 ein bisschen. Und insofern kennt ihr euch damit wahrscheinlich deutlich besser aus als ich. Aber so läuft das heutzutage. Ja? Man hat so ein Handy, das hat man immer dabei, zack, wird das Foto geschossen und dann gleich online stellen. Bei solchen schönen Momenten spricht auch nichts gegen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen dramatische Bilder hochgeladen bekommen. Ja, in Spanien waren natürlich auch viele Menschen mit Handys dabei, als die Sachen passiert sind. Und ich fand das ganz faszinierend, dass die Menschen, um diesen Terroristen kein Forum zu bieten, statt Fotos von dem Anschlag Katzenbilder hochgeladen haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wurde in den Nachrichten gesagt. Ich finde das total klasse, dass man sagt, nee, wir lassen uns nicht dazu missbrauchen. Aber natürlich gab es genug andere, die trotzdem schockende Bilder dabei hatten und die natürlich auch schnell online hatten. So ist das heutzutage. Man erlebt etwas, man macht sein Foto und 10 Sekunden später weiß es, wer wissen will, die halbe Welt. Im Zweifelsfall. Wenn Donald Trump twittert, dann twittert die ganze Welt. Ja? Und die einen twittern vor Schrecken und Angst und die anderen denken, oh weia. Naja, und andere sind ganz begeistert. Als wir vor ein paar Jahren in Neuschwanstein zu Besuch waren, wir haben im Allgäu Urlaub gemacht, da liefen ganz viele Chinesen mit diesen Dingern rum. Wer schon mal bei so einem Hotspot der Tourismus Szene in Deutschland unterwegs war, hat das gesehen. Und die haben dann nicht so ein kleines Handy wie ich. Die haben ganze Tablets da dran hängen. Das ist so, als wenn man mit seinem Fernseher spazieren läuft. So macht man das heute. Ich habe jetzt für die über 30-Jährigen bekannt, für die unter 30-Jährigen vielleicht ein bisschen Unbekannte auch was mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das nennt man einen Film. Das hat man früher, damals in der Steinzeit benutzt. Wenn man ein Foto machen wollte, dann musste man diesen Film in seine Kamera einlegen und dann machte man sein Foto. Aber nicht wie wir heute so zack, 10 Fotos hintereinander. Das Schönste ist, das suche ich mir noch später raus, die waren teuer. Das hat ja Geld gekostet. Da hat man sich also Zeit genommen, da hat man sein Foto gemacht. Wie viele Bilder sind da drauf? 36. Das heißt, bevor es weiterging, musste man 36 Fotos schießen. Wenn man nicht gerade Profifotograf war, konnte das gerne mal ein paar Wochen oder Monate dauern. Und dann, was hat man dann damit gemacht? Wenn er dann irgendwann voll war, musste man ihn zurückspulen, dann kam er in seine Filmdose und dann kam er in ein Tütchen und dann schickte man ihn zum Entwickeln ins Labor rein. Ja? Und so nach 1-2 Wochen bekam man irgendwann Post zurück. Und dann konnte man sehen, wie das Foto war. Ja, also mindestens 2, vielleicht auch mal 3 oder 4 Wochen Zeitspanne zwischen Foto machen und dem Ergebnis. Das ist unvorstellbar heute, oder? Könnt ihr euch das vorstellen, dass man sowas nochmal macht? Ja, ihr. Ihr kennt das ja nicht anders. Nein, ihr. Ihr jungen Leute. Hast du so eine Kamera dafür? Nee, ne? Ein Handy. Klar, das haben wir. Ganz ehrlich, ich natürlich auch nicht mehr. Ne? Wir haben das abgeschafft. Wir leben heutzutage in einer Welt, die von diesen Medien geprägt ist. Und wir sind gewohnt, dass das, was ich mache, sofort ein Ergebnis ergibt. Dass ich in einer Instant-Welt lebe. Ja? Ich schieße jetzt das Foto, in 10 Sekunden ist es online. Und nicht in 2-3 Wochen. Bei diesem Film, ich muss ihn nochmal hochholen hier, der wurde ja nicht nur weggeschickt. Mein Bruder, der hatte, als er Jugendlicher war, ein Fotolabor. Das heißt, er hatte so einen Raum im Keller abgedunkelt, dass er möglichst schwarz war. Da gab es so eine ganz schummrige rote Lampe noch da drin oder grün, je nachdem, was man haben wollte. Und konnte dort dann diese Dinge entwickeln. Und dann gab es so einen Belichter, so ein Gerät, das dann auf das Fotopapier transportiert hat. Aber da sah man noch nichts, wenn man das belichtet hat. Erst musste dieses Fotopapier dann in ein Chemikalienbad gelegt werden, den Entwickler. Und dann sah man, wie so langsam, habt ihr das mal erlebt? Einige schon, ja, in der Schule gab es das manchmal auch so. Und dann langsam haben sich dann so hat sich das Bild dann abgezeichnet auf diesem Fotopapier. Aber wenn man es dann aus dem Entwicklerbad rausgenommen hat, konnte man es noch nicht weitergeben. Was muss als nächstes passieren? Trocknen und fixieren vor allen Dingen. Fixieren, ne? Also, ja, genau. Das musste also dann nur ein extra Bad noch gelegt werden, damit, wenn dann irgendwann die Dunkelkammer geöffnet wird, das Foto sein Bild behält. Ich gebe zu, diese Art Hobby ist, glaube ich, heutzutage auch kaum vorstellbar. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, der auf den ersten Blick nicht viel mit Fotografieren zu tun hat, aber auf den zweiten Blick sehr wohl. Im 1. Samuel 16 lesen wir das. 1. Samuel 16 ab Vers 1. Aber ich werde nicht alle Verse lesen, ist ein bisschen lang. Ich lese Vers 1 und dann die Verse 6 bis 14. Es geht darum, dass Israel einen neuen König braucht. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg und such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Und dann Vers 6. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte: Auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er: Sind das wirklich alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Der ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Und da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend, hatte schöne Augen. Und der Herr sprach: Das ist es, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es David über den Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen, und der Herr schickte dem einen bösen Geist, der ihn quälte. Wir haben das vorhin schon mit den Kindern erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder das mitbekommen habt. Die Geschichte haben wir vorhin gespielt, haben wir erlebt. Also, das muss man sich so mal vorstellen. Samuel kommt zu Isai und sagt: Einer deiner Söhne wird der König. Und da war Isai stolz. Und sein ältester Sohn, der war auch der Stolz Isais. Das war ein toller Mann. Und Samuel sagt: Nö. Und dann geht die Reihe durch und bis sie dann irgendwann den Kleinen, den David holen, der die Schafe gütet hat, der für nichts anderes zu tauglich war eigentlich, also der Kleinste, ne, das ist ja in so einer Hierarchie der vielen Brüder, der kriegt immer den letzten Tritt ab, das kennt man so ein bisschen, ich bin auch ein kleiner Bruder. Und jetzt steht der Kleine dort, David war 17 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, also so klein vielleicht, ja. Aber die anderen waren viel älter, waren groß, erwachsen, es waren Krieger, die haben schon gekämpft. Jetzt steht der Jüngste dort im Kreis seiner Brüder und seines Vaters und bekommt die höchste Ehre, die in seinem Volk vorstellbar war, gesalbt für den Herrn. Und es blieb ja nicht nur bei dieser Aktion, die Samuel gemacht hat. Es passierte auch geistig, es passierte etwas. Der Geist Gottes kommt auf David herab, der hat das gespürt, der hat erlebt, ich bin ein anderer, da passiert was, Gott ist mit mir. Und womit rechnet man jetzt? Was passiert jetzt? Was muss jetzt losgehen? Ihr dürft gerne antworten. Die Brüder sind bestimmt eifersüchtig, genau, aber das juckt ja den David nicht, denn ich bin der König. Nee, er ist nicht der König. Er ist zwar gesalbt zum König, aber König ist noch Saul. Und David, nachdem Samuel abgezogen ist, sein Opfer gemacht hat und alles gut ist, David geht wieder Schafe hüten. Es passiert nichts. David ist ein gesalbter Schafhirt mit den höchsten Ehrungen, geführt vom Heiligen Geist und bei seinen Schafen in der Wüste. Und es passiert tatsächlich für 20 Jahre nichts. Also er wird zumindest nicht König. Passiert natürlich eine Menge, aber David erlebt seine Berufung, seine Salbung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und muss 20 geschlagene Jahre und übrigens auch 20 Kapitel warten, bis er König über ganz Juda wird. Kann man nachlesen, 2. Samuel 2 wird er König über Juda, da war er dann 30. Und 2. Samuel 5 wird dann schließlich König über ganz Israel, auch über das Nordreich, da ist er dann 37. Das heißt, er muss 20 Jahre warten, bis das, was in diesem Moment ihm verheißen worden ist, passiert ist. Wie war das damals, als du Gott erlebt hast? Als du in der Situation warst wie Kevin heute, wo du gesagt hast, Gott ruft mich, ich bin gemeint. Ja, ich sage ja. Ich lasse mich taufen. Ich will nicht einfach nur für mich leben. Ich will mit Gott und für Gott leben. Da sind ganz viele Hoffnungen und Fantasien und Wünsche und auch die Verheißungen in der Bibel, ja, dass Gott Großes mit mir vorhat. Oder vielleicht bist du in ein neues Amt gewählt worden. Wir haben ja gerade Gemeindewahl gehabt. Und du sagst, wow, jetzt habe ich hier eine verantwortungsvolle Aufgabe. Jetzt geht's los, jetzt kann ich hier was bewegen. Im Grunde geht es mir ähnlich fast so. Ja, ich bin in eine neue Gemeinde, vor einem Jahr in diese Gemeinde gekommen. Ja, und jetzt drehen wir den Laden um, oder? Oh, keine Sorge. Was ist, wenn das, was ich in dem Moment erwartet habe, eben nicht passiert? Wenn ich zwar eine tolle Tauffeier erlebe, ein gesegnet werde von meinen Kollegen oder wem auch immer und erstmal nichts passiert, erstmal so eine geistliche Wüstenphase passiert, wie David, der erst einmal mit den Schafen weiter losziehen musste. Wie geht es dir, wenn du das vielleicht gerade erlebst, wenn du sagst, ich habe damals mit so viel Hoffnung gestartet, ich dachte, wir heben die Welt aus den Angeln, wir erleben hier Gemeindewachstum, dass die Wände platzen und ich erlebe nur jeden Sabbat eine Predigt und das war's. Hast du dich schon mit diesen dürren Phasen in deinem Leben abgefunden? Sagst du, ist halt so, war nur ein Luftschloss? Oder wie geht es dir damit, wenn zwischen Hoffnung und Erfüllung, wenn du dazwischen bist und nicht weißt, was daraus wird? Wenn du sagst, ich habe Gott mal so großartig erlebt und zurzeit weiß ich noch nicht einmal, ob meine Gebete überhaupt die Zimmerdecke erreichen, geschweige denn den Himmel. David ging es so. Er war der gesalbte Schafhirt und es passierte erst einmal gar nichts von dem, was ihm verheißen wurde. Erinnert ihr euch noch an die Filmdose? Wir erwarten heutzutage, wenn wir das Foto schießen, dass es sofort online ist. Wir leben in einer Welt, die nicht sehr geduldig ist. Das Foto wird geschossen, es ist sofort hochgeladen. Ich bestelle heute bei Amazon, dann soll es aber auch spätestens morgen geliefert werden. Erst recht, wenn die in Winsen sitzen. Ne? Ich habe gelesen, dass Amazon sogar schon daran arbeitet, Pakete am gleichen Tag zuzustellen. Also Produkte, die besonders beliebt sind, werden in Amerika schon auf den Postweg geschickt, ohne Empfänger. Die werden quasi erst bei der Post dann online übermittelt und dann kann das noch am gleichen Tag ausgeliefert werden. Und so ist das doch heutzutage in unserer Welt. Ne? Ich rufe beim Arzt an und morgen habe ich einen Termin. Oh, wohl doch nicht. Wohl doch nicht. Aber es ärgert uns. Ne? Wir erwarten das eigentlich. Das müsste doch heutzutage möglich sein in unserer Dienstleistungsgesellschaft, dass so etwas funktioniert. Wieso gibt es da immer solche Filmdosen in dieser Welt? Ja? Und sei es, dass sie die Arzttermine vergeben, einschicken. entwickeln lassen. Dann kommt das Ding in die Dunkelkammer. 14 Tage mindestens, bis ich sehen kann, was daraus geworden ist, was ich in Hoffnung fotografiert habe. Aber was passiert, wenn wir diesen langen Prozess des Filmentwickelns unterbrechen? Was passiert, wenn wir das Foto zu früh aus der Dunkelkammer ziehen? Das Bild geht verloren, es geht kaputt, es ist futsch, genau, es funktioniert nicht. Wenn wir diesen Prozess, wenn wir die Dunkelkammer öffnen, bevor das Bild fixiert ist, dann ist das Bild verloren. David war in der Wüste gewissermaßen in der Dunkelkammer Gottes. Er war dort bei seinen Schafen und musste lernen, in Bescheidenheit und Demut leben zu können. Und er kämpfte dort mit Bären und Löwen, die seine Schafe reißen wollten. Aber indem er mit diesen wilden Tieren kämpfte, wurde er trainiert, um ein großes Ereignis zu schaffen, nämlich den Riesen Goliath zu besiegen. Das haben wir vorhin mit den Kindern auch gespielt. Ja? Und als David dort in der Wüste war, er war ja nicht immer nur Schafhirt, später wird er Söldnerführer und zieht so durch das jüdische Land, war so einer der wildesten Haudegen, also da, wenn man das mal verfilmen würde, da wäre schon echt Stoff drin. Ne? Aber während er so durch die Wüste zieht, lernt er die Menschen von dem Volk kennen, das er einmal regieren soll. Und zwar eben nicht die Könige und die Fürsten, sondern er ist bei den einfachen Menschen auf dem Land. Und die sagen, du warst es doch, der damals für uns gekämpft hat und der uns gerettet hat vor den Philistern. David war ein Mensch, der hatte viele Schwächen. Man würde heute ihn mal einen Womanizer nennen. Ja? Der hatte da echt Zug. Und er war auch, wie gesagt, ein Söldnerführer, er war ein ganz schöner Haudrauf. Was wäre aus einem 17-jährigen Haudrauf David, der mit einem Blick die Frauen zum Schmelzen bringt, geworden, wenn er gleich König geworden wäre und wenn keiner ihm mehr hätte widersprechen können? Was für ein König wäre er geworden? Wahrscheinlich genauso ein König wie die vielen jungen Könige nach ihm, die wenig von Gott wissen wollten. David wurde dort in der Dunkelkammer Gottes, in der Wüste, zu dem Mann gereift, zu dem Werkzeug Gottes hergestellt, dass man später sagen konnte, in Apostelgeschichte 13, Vers 22 steht das, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Nicht perfekt, nicht vollkommen, kein strahlender Held war er schon, aber er hatte auch seine Schwächen. Aber Gott konnte ihn gebrauchen. Mehr als damals mit 17 Jahren. Gott bereitet vor. Wäre David zu früh König geworden bei seinen Charakterschwächen, hätte das ihn genauso zerstört wie den Film, der zu früh aus dem Fixierbad genommen wird. Und das gilt auch für uns Menschen und für dich, Kevin. Wenn wir zu früh ins Rampenlicht treten, wenn wir zu früh Verantwortung aufgelastet bekommen, die jetzt uns schon verheißen ist, die Gaben, die Gott in dir hineingelegt hat, der Geist, der durch dich wirken möchte, wenn das zu früh herausgefordert wird, dann kann es sein, dass die Herausforderungen und Aufgaben uns überfordern und das Bild zerstören, das Gott in dir und in uns prägen möchte, sein Bild, sein Charakter, den er in unsere Herzen hineindrücken möchte. Oder um dem Bild zu bleiben, das Bild in dir oder das Licht in dir muss stärker sein als das Licht, das auf dich drauf fällt. Die Herausforderung, die dir begegnet. Das ist ein Prinzip Gottes. Das macht er gerne so. Da Paulus, der Apostel, hat ein fantastisches Bekehrungserlebnis gehabt auf dem Weg nach Damaskus. Aber er geht erst einmal 3 Jahre nach Arabien, studiert, sortiert sich und seinen Gedanken neu, um dann zu dem wichtigsten Apostel des Neuen Testaments zu werden. Mose ist 40 Jahre in der Wüste. Und zwar bevor er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Die sind dann nochmal 40 Jahre unterwegs. Und egal welchen großen Leiter oder welche bedeutende Persönlichkeit wir uns vor Augen führen, wo wir sagen, der ist mehr als nur ein Macher, sondern ein charaktergestärkter Mensch, alle sind nicht vom Himmel gefallen, sondern hier geformt worden. Gott arbeitet an dir. Und er hat diese Arbeit an dir, Kevin, schon begonnen. Und auch an dir, der du vielleicht im Moment das Gefühl hast, ich lebe in so einer Durststrecke. Ich hätte mir eigentlich mehr erhofft von dem, als das, was ich erlebe. Gott prägt sein Bild in dich ein. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir: Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns und das alles bewirkt der Geist des Herrn. Gott prägt uns, wenn wir ihn anschauen. Dazu müssen wir nicht die großen Macher sein. Im Gegenteil, erst anschauen, dann machen. Und Reifung und Charakterbildung und Gaben entwickeln, das sind Langzeitaufgaben. Vielleicht kennt ihr dieses Gebet, ich nehme es immer gerne, wir haben auch gerade über Geistesgaben gesprochen, dass wir uns sehr wünschen, dass Gott auch so schnell etwas an mir tut. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Und doch, glaube ich, schenkt Gott mir Geduld, wenn ich ihn darum bitte, aber nicht sofort, sondern er schenkt mir Situationen, wo ich Geduld lerne, geduldig werde. Und das kann eben seine Zeit dauern. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott seine Verheißung nicht verrät, dass er daran bleibt. Und auch Momente, die mir so wenig produktiv erscheinen, höchst produktiv nutzen kann, um sein Bild in uns hineinzuprägen. Wir sollten den Versuchungen unserer Instant-Welt widerstehen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie lange diese digitalen Medien halten? Man sagt zwar, das Internet vergisst nichts, aber jetzt, wenn ich so etwas speichere oder wenn ich etwas veröffentliche, die Facebook-Einträge von heute sind morgen out. Wie lange hält so eine CD? Hat jemand mal eine CD gebrannt oder eine DVD? Wie lange hält so ein Ding? Nicht die gepressten, die gebrannten. Habt ihr mal vor 10 Jahren eine DVD aufgenommen und versucht, die heute in Player abzuspielen? Also wenn ihr Glück habt, habt ihr ein Streifenmuster. Das geht ganz schnell. Man kann auch Glück haben und damals hohe Qualität gekauft haben, aber schwierig. Schwarz-Weiß-Fotos halten 100 Jahre. Aber auch 100 Jahre sind nichts im Vergleich zu den antiken Tontafeln, die wir nach Jahrtausenden ausgraben können und die immer noch ihre Informationen behalten. Und das Bild, glaube ich, sollten wir auch für uns verwenden. Wir sollten der Versuchung widerstehen, ein Instant-Christ zu sein. Dieses heute hochbegeistert und auf der Welle mitschwimmen, aber was ist, wenn eben mal die Welle abebbt und ich selber schwimmen muss? Ist dann auch gleich wieder alles vorbei und der Glaube abgeschmackt und verbraucht? Samuel hätte damals von den Söhnen Isais, die wie die Orgelpfeifen vor ihm standen, Eliab gewählt. Eliab war der schönere, der bessere Saul. Das war einer, wie er sich einen König vorgestellt hat. Nur ein bisschen größer, noch ein bisschen schöner, ein bisschen kräftiger. Der würde es besser machen als Saul, bestimmt. Aber Gott hatte eine ganz andere Idee gehabt. Gott wollte nicht einen zweiten Saul. Er wollte eine ganz andere Art von König. Er wollte einen König, der sich nach seinem Willen, nach seinem Herzen richtet. Und deswegen musste David in die Dunkelkammer Gottes geschickt werden. Dort formt Gott nach seinem Bild und seinem Zeitplan. Und sein Zeitplan hat Ewigkeitsperspektive. Er formt uns hier und weiß, dass die Vollendung erst dann sein wird, wenn Christus wiederkommt. Wir müssen nicht hier schon perfekt sein und alles können, alles tun. Und Kevin, wenn du dich heute für Jesus ganz entscheidest oder es schon getan hast und es heute öffentlich machst, dann heißt es, dich ganz ihm, aber auch seinem Zeitplan anzuvertrauen und auszuliefern und zu glauben, selbst wenn ich manchmal vielleicht nicht die Highlights erlebe, die ich mir wünsche, dass Gott da ist. Und ich bin mir trotzdem sicher, es wird auch die Highlights geben, denn genauso haben wir anderen es erlebt. Du weißt, dass Gott dich will. Er hat dich berufen. Zur Nachfolge und zum Dienst. Vielleicht sogar für eine große Aufgabe. Aber selbst wenn zunächst wenig Spektakuläres passiert, Gott hat dich in der Dunkelkammer. Es kann seine Zeit brauchen. Bei David sogar 20 Jahre, das wünsche ich keinem. Doch wenn du zu ihm Ja sagst, dann prägt er sein Bild in dich ein. Er formt dich zu dem, der du eigentlich bist, der du sein kannst, so wie du geschaffen worden bist, damit du, wenn du ans Licht trittst, gestärkt und bereitet bist zu seiner Ehre und sicherlich auch zu deinem Besten. Amen.